Mein Name ist Christo Grosev. Seit ich den Oscar für meine Doku Nawalny bekommen habe, bin ich Putins Staatsfeind Nummer 1. Ab sofort arbeite ich für jetzt. Unsere Mission, gemeinsam beweisen wir, wie gefährdet Österreich durch russische Angriffe ist.
Was noch fehlt? Deine Unterstützung. Werde Gründungsmitglied auf jetzt.at.
Das Schweizer Alpendörfchen Platten im Löschental liegt idyllisch im Grün, umgeben von weißen Berggipfeln. Ein Flüsschen rauscht an kleinen Hütten aus Holz vorbei. Am Mittwoch, dem 28. Mai, bebt hier um 15.24 Uhr die Erde. Doch es ist kein Erdbeben, das die Seismographen ausschlagen lässt. Es ist der Berg, der ins Tal rutscht.
Das Dörfchen Platten wird innerhalb von Minuten von einer Eis- und Gesteinslawine verschluckt.
Wie eine offene Wunde klafft die Abbruchstelle des Birchgletschers. Kaum vorstellbar, dass hier noch das idyllische Dorf Platten stand. Die Menschen sind fassungslos.
4 Tage nach dem verheerenden Bergsturz im Löschental in der Schweiz gibt es noch immer keine Entwarnung.
Bei der Katastrophe im Schweizer Löschental spielt der Birchgletscher eine entscheidende Rolle. Er liegt oberhalb von Platten und auf ihm hatten sich gigantische Mengen Geröll angesammelt.
Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner von Platten werden rechtzeitig evakuiert. Ein Hirte gilt als verschollen. Aber auch die rund 300 Überlebenden verlieren ihr Zuhause unter den Geröllmassen. Wann und ob sie zurückkehren können, ist fraglich.
Das Dorf existiert nicht mehr und das ist jetzt für diese Dorfgemeinschaft, wo ja die sozialen Strukturen ist, wo man sich kennt, eine sehr schwierige Situation.
Der Bergsturz von Platten wirft Fragen auf. War es die menschengemachte Klimaerwärmung, die den Gletscher ins Tal kommen ließ?
Und wenn solche Ereignisse durch den Klimawandel häufiger werden, könnten sie auch Österreichs Täler treffen?
Österreich ist betroffen von kleineren Rutschungen. Und nur weil es kleiner ist als die Katastrophe in der Schweiz, heißt das noch nicht, dass es klein ist, notwendigerweise.
Ich bin Lucie Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Antonia Arbeiter-Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria blicken wir in die Schweiz. Denn der Bergsturz von Platten hat auch eine Diskussion im Alpenland Österreich in Gang gesetzt. Könnte so eine Katastrophe auch in den österreichischen Bergen passieren? Und sind wir ausreichend darauf vorbereitet?
Wir beginnen diese Folge ausnahmsweise mal weder in Österreich noch in Deutschland, sondern im besagten Löschental in der Schweiz.
Das gehört zum Kanton Wallis. Es ist in die Westalpen einzuordnen.
Das ist Margret Keiler. Sie ist Professorin am Institut für Geographie der Universität Innsbruck und leitet auch das Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaft.
Mein Forschungsbereich geht um Naturgefahren, Risiko und Resilienz in Gebirgsgebieten.
Margret Keiler und ihre Kollegen schauen sich nicht nur an, wie Murenabgänge, Hochwasser, Bergstürze oder Lawinen entstehen. Sie befassen sich auch damit, wie sich diese Ereignisse auf die Menschen auswirken, die sie treffen.
Also wie wirkt dieser Prozess auf uns oder auf soziale Strukturen, verändern sich alle mit der Zeit. Und das versuchen wir zu verstehen.
Heute lebt und arbeitet Margret Keiler in Innsbruck, in Tirol. Aber sie hat auch lange Zeit in der Schweiz geforscht. In Bern, ungefähr 2 Autostunden von Platten entfernt, da wo der verheerende Felssturz passiert ist. Wir haben sie deshalb gebeten, uns mal zu beschreiben, wie es im Löschental eigentlich aussieht.
Da muss man sich vorstellen, hinteres Ötztal, Zillertal, Stubaital, wenn wir jetzt in Tirol bleiben, oder auch Rauris, also engere Täler, sehr steil, sehr hoch gelegen.
Wer sich denkt, ich war eh schon mal in Kitzbühel Skifahren, am Wilden Kaiser wandern, ich weiß, wie Berge aussehen, der muss sich vor Augen führen, das ist wirklich noch einmal etwas anderes. Also Hochgebirge.
Die Gipfel reichen im Norden bis auf 3000 Höhenmeter, im Süden ist es etwas höher, da geht es teilweise bis auf 3900 sind die höchsten Gipfel.
Zwischen diesen Gipfeln im Löschental liegt der Ort Platten oder lag. Wenn wir uns Fotos von dem Dorf anschauen, dann sehen wir ein idyllisches Örtchen. Grüne Wiesen, traditionelle Häuser mit Giebeldächern. Im Grunde ziemlich genau das, was wir uns unter einem Schweizer Dörfchen vorstellen. Und der Ort liegt richtig nah am Gletscher. Gefährlich nah.
Es liegt ungefähr auf 1500 Meter, gibt sehr steile Talflanken, besonders auf der südlichen Seite, wo in kurzer Distanz dann diese Gipfel erreicht werden. Und dort finden wir auch in kleinen Karmulden mittlere und kleine Gletscher. Und da gehört auch der Birchgletscher, der wichtige Komponente in diesem Ereignis war, dazu.
Um zu verstehen, wie es zu dem gewaltigen Gletscherabbruch kommen konnte, müssen wir ein bisschen ausholen. Keine Sorge, das wird jetzt keine Geologievorlesung. Aber der Bergsturz ist ein komplexes Ereignis. Dazu müssen wir erstmal unser Bild von Bergen ein bisschen revidieren.
Also Berge, wir wissen das, stehen aus unserer menschlichen Wahrnehmung für Ewigkeiten. Also das ist einfach, es gibt nichts Stabileres als einen Berg.
Das ist Reinhard Kleindl. Er ist Redakteur im Wissenschaftsressort des Standard und kennt sich mit der Gebirgswelt bestens aus. Und zwar nicht nur theoretisch.
Ich habe, bevor ich zum Standard gekommen bin, professionell Bergsport gemacht einige Jahre und habe zu dem Thema noch einen anderen Bezug, weil dieses Risiko in den Bergen durch diese Unwägbarkeiten der Festigkeit von Gestein und so etwas ist, was uns da stark beschäftigt hat.
Wer genau wissen will, was unser Kollege da in den Bergen so alles getrieben hat, wir sagen nur Highlines. Am besten googeln Sie ihn mal. Reinhard Kleindl weiß also aus Theorie und Praxis, ein Berg ist nicht so statisch, wie er aussieht.
Wenn man dann im Detail hinschaut, kann man auch in unserem menschlichen Wahrnehmungshorizont ganz viele Veränderungen sehen. Also wo Berge dann doch Bergflanken verlieren, wo Dinge abbrechen, wo Dinge abrutschen.
Unser Kollege zitierte einen Experten, mit dem er über das Thema gesprochen hat. Der sagt, dass bei Bergen eben auch die Gesetze der Schwerkraft gelten. Was oben ist, will früher oder später runterkommen. Im Extremfall sieht das dann aus wie in Blatten. Aber auch dieser Abbruch hat ganz klein begonnen.
Also es war nicht ein Prozess, sondern wir würden das als Kaskaden von mehreren Prozessen, die ineinander übergegangen sind, bezeichnen, was dann diese verheerende Auswirkung und Zerstörung von 130 Gebäuden plus Ablagerung der Masse und den See bewirkt hat.
Die Wissenschaftlerin Margret Keiler von der Universität Innsbruck sagt, bei dem Gebiet oberhalb von Blatten war schon länger klar, dass der Berg hier in Bewegung ist.
In dem Fall ist es, dass in den 1990er Jahren vom Birchgletscher zwei Schnee- und Eislawinen abgegangen sind. Also das heißt, hier ist der Gletscher auch vorgestoßen und Material abgebrochen. Da hat man genauer hingeschaut und hat eigentlich ein außerordentliches Verhalten von diesem mittleren Gletscher gesehen, dass der sich vorne schneller bewegt.
Seit damals haben Experten den Berg also genau im Blick. Und dieses Monitoring führt dazu, dass vor einigen Wochen Felsstürze im Bereich des kleinen Nesthorns gleich registriert wurden. Das ist so um den 14. Mai herum, also ziemlich genau 2 Wochen vor dem großen Abbruch. Hier bricht über Tage immer mehr Material ab und sammelt sich auf dem darunterliegenden Gletscher und setzt eine Kettenreaktion in Gang.
Wenn man jetzt auf diesen Gletscher das betrachtet, wenn da mehr Masse und Druck drauf kommt, dann wird im Untergrund vom Gletscher wird der Druckschmelzpunkt darunter gesessen und das Eis beginnt zu schmelzen.
Das Wasser unter dem Gletscher sorgt dafür, dass die Eismassen ins Rutschen kommen. Der Gletscher wandert Richtung Tal.
Und das hatten wir beobachten können, dass sich der vordere Teil vom Gletscher in den letzten Tagen immer schneller bewegt hat. Und kurz vorm Absturz waren das 10 Meter pro Tag, hat man beobachten können.
Schließlich wird die Belastung zu groß und der Gletscher bricht ab. Über einen Höhenunterschied von 1000 Metern reißen die Eismassen Schutt und Geröll mit und stürzen schließlich am Nachmittag des 28. Mai ins Tal.
Der Bergsturz war seit Tagen im Schweizer Kanton Wallis erwartet worden. Am Nachmittag donnern Millionen Tonnen Fels, Eis, Sand und Bäume ins Lötschental hinunter, begraben das kleine Dorf Blatten größtenteils unter sich. Der Gletscherabbruch löst ein Erdbeben aus.
Die Videos, die es von dem Ereignis gibt, die haben was Surreales. Wenn wir als Kinder in der Sandkiste Haufen so hochgetürmt haben, bis sie instabil wurden, dann sah das beim Zusammenbrechen ein bisschen so aus. Aber dieser Bergsturz, der ist einfach gigantisch.
Einschätzungen vor Ort waren, dass es 3 Millionen Kubikmeter Eis waren und 6 Millionen Kubikmeter Schutt.
Dutzende Häuser verschwinden unter den Eis- und Schuttlawinen. Wären zum Zeitpunkt des Abbruchs noch Menschen im Ort gewesen, sie hätten wohl keine Chance gehabt. Aber die Behörden haben die Gefahr ja kommen sehen und deshalb schon Tage zuvor eine groß angelegte Evakuierung gestartet.
Man hat einige Gebäude zu Beginn evakuiert, dann wurde das gesamte Dorf sehr kurzfristig evakuiert, weil man nicht wusste, wann diese Masse hinunterkommt. Und das heißt, die haben sehr wenig Sachen, teilweise nur das, was sie angehabt haben, mitgenommen und sind jetzt bei Freunden, Familien oder offiziellen Stellen untergekommen.
Ein Schäfer aus Platten, der seine Tiere retten wollte, wird noch immer vermisst. Die restlichen rund 300 Einwohner sind mit dem Leben davongekommen. Aber natürlich ist der Abbruch für sie trotzdem eine Katastrophe.
Das Dorf existiert nicht mehr und das ist jetzt für diese Dorfgemeinschaft, wo ja die sozialen Strukturen ist, wo man sich kennt, eine sehr schwierige Situation.
Und nach dem Abbruch müssen auch die Bewohner der Orte weiter vorne im Lötschental noch bangen. Tagelang ist unklar, ob auch sie evakuiert werden müssen, womöglich ihre Häuser verlieren.
Weil diese Masse hat natürlich den Fluss, die Lonza, aufgestaut. Es ist wie ein Damm, wenn man sieht, 100 Meter Mächtigkeit. Und weitere Gebäude sind jetzt dann in diesen See verschwunden. Da war jetzt die große Befürchtung, dass der Wasserspiegel so lang ansteigt, die Masse am Höhenscheitelpunkt erreicht, drüber fließt und auf der anderen Seite beginnt zu erodieren.
Im Schweizer Lötschental bleibt die Lage angespannt. Zwar sucht sich der angestaute See neue Wege und fließt langsam ab, die Gefahr einer Flutwelle sei damit gesunken, so der regionale Führungsstab. Doch Entwarnung gibt es nicht.
Zumindest hier gibt es im Laufe der Tage nach dem Abbruch aber Entspannung. Das Wasser bahnt sich langsam einen Weg durch die Schuttmassen. Es müssen vorerst keine weiteren Orte evakuiert werden. Trotzdem, das verschüttete Gebiet, wo früher mal Platten war, kann zurzeit nicht mehr betreten werden. Noch sind die Gesteinsmassen nämlich in Bewegung.
Die Situation ist ja weiterhin noch immer so, dass es für die Einsatzkräfte viel zu gefährlich ist, direkt auch nach Platten hinzukommen.
Im Sperrgebiet herrsche nach wie vor akute Lebensgefahr, das warnte ein zuständiger Geologe.
Also gar von der gegenüberliegenden Bergseite, wo am Hang eine 10 Meter dicke Geröllschicht liegen geblieben ist, könnten jederzeit noch metergroße Felsbrocken in das Tal hinabstürzen.
An Aufräumarbeiten kann man gar nicht denken. Und anders als bei anderen Naturkatastrophen wie Stürmen oder Überschwemmungen ist nicht mal klar, ob die Bewohner überhaupt jemals zurückkehren können.
Ich habe das mal mit 3 Millionen Kubikmeter. Wenn wir jetzt sagen, in einen so LKW, wo Kieschutt transportiert ist, da passen 20 Kubikmeter rein.
Margret Keiler rechnet vor. Es wären wohl 150.000 LKW-Ladungen notwendig, um das Material, das ins Tal gestürzt ist, abzutragen. Das ist nur eine Schätzung über den Daumen, aber sie gibt eine Vorstellung davon, wie viel Aufwand wohl nötig wäre, um das abgelegene Dorf wieder bewohnbar zu machen. Die rund 300 evakuierten Bewohner stehen also erst einmal vor einer ungewissen Zukunft.
Also das ist eine extrem herausfordernde emotionale Situation, wo man völlig aus dem Leben gerissen ist und das Leben, wie man sich vorgestellt hat, wie man geplant hat, nicht mehr so sein wird, wie es war.
In Österreich ist die Empathie für den kleinen Schweizer Ort groß. Auch wir sind immerhin eine Alpenrepublik, auch wenn wir uns ehrlich gesagt selber kaum einmal so nennen. Aber gerade in den gebirgigen Teilen des Landes fragen sich jetzt natürlich viele Menschen, könnte eine solche Katastrophe auch zum Beispiel in Vorarlberg oder in Tirol passieren?
Also wir haben einen großen Unterschied, dass die Westalpen viel höher gelegen sind. Es sind ungefähr 1000 Höhenmeter höher als bei uns die Situation.
Die Ostalpen, die Österreich durchziehen, ragen also wesentlich weniger weit hinauf als die Westalpen in der Schweiz. Außerdem ist der hochalpine Raum in der Schweiz stärker besiedelt als vergleichbare Regionen in Österreich, sagt die Geografin Margret Keiler.
Also Platten ist jetzt auf 1500, das wäre zum Beispiel auch Galdür. Es gibt die Obergurgl, das liegt auf 1900. Also das sind jetzt in Österreich den Regionen, aber hier haben wir eine größere Anzahl in der Schweiz.
Galtür im Paznauntal oder Obergurgl im Ötztal, beide in Tirol, sind also eher die Ausnahmen. Und noch etwas unterscheidet diese Dörfer von Platten.
Dass wir so eine nahe Distanz von Gletschern und Dörfern haben. Also bei uns sind die Gletscher meistens weiter hinten im Tal, die Ortschaft weiter vorne. In einer geraden Linie zwischen Gipfel, Gletscher und Dorf ist mir jetzt nichts an Österreich eingefallen, dass wir so Situationen haben.
Reinhard Kleindl aus der Standard-Wissenschaftsredaktion hat noch weiteren Experten die Frage gestellt, ob ein Ereignis wie in Platten auch in Österreich denkbar wäre.
Da war eigentlich der Tenor so, dass es diese Situation von so einem großen Gletscherabbruch und von so einem großen Bergsturz über bewohntem Gebiet in Österreich kaum gibt.
Allerdings sagt unser Kollege auch, das in Blatten, das war ein Jahrhundertereignis. Und nur weil etwas in dieser Größenordnung gerade nicht zu erwarten ist, heißt es nicht, dass Felsstürze in Österreich kein Thema wären.
Österreich ist betroffen von kleineren Rutschungen. Und nur weil es kleiner ist als die Katastrophe in der Schweiz, heißt das noch nicht, dass es klein ist notwendigerweise.
Auch kleine Bergrutschungen können großen Schaden anrichten. Einzelne Häuser zerstören, wichtige Straßen blockieren und so ganze Täler von der Außenwelt abschneiden. Außerdem sind es, wie in Blatten sichtbar wurde, nicht immer die Felsstürze selbst, die zur Katastrophe werden können. Dort war es ja ein Gletscherabbruch, der durch den Sturz ausgelöst wurde. Und fast hätte das Ganze dann auch noch eine Flutkatastrophe entwickelt.
Also auch diese Situation, dass Material abrutscht und zum Beispiel ein Fluss aufstaut und eine Flutgefahr herrscht, das gibt es in Österreich sehr wohl auch.
Nicht nur die Bewohner von Blatten stehen jetzt vor der Frage, wieso ist plötzlich der halbe Berg ins Tal gestürzt? Viele fragen sich auch, ob die Erwärmung durch den Klimawandel dabei eine Rolle gespielt hat.
Also wir können nicht sagen, das ist nur aufgrund von Klimawandel passiert. Wir müssen die Details analysieren. Wir brauchen bessere Einschätzungen, um die Frage dann wirklich seriös zu beantworten.
Die Wissenschaftlerin Margret Keiler sagt, um ein Ereignis wie in Blatten erklären zu können, müssen viele Komponenten mit einberechnet werden. Die Geologie, die Tektonik, also die Bewegung der Erdkruste. Aber ja, es gibt auch Faktoren, die von der Erderwärmung beeinflusst werden, meint sie. Die Permafrostböden gehören zum Beispiel dazu. Das heißt, Untergrund, dessen Temperatur für mindestens 2 Jahre ununterbrochen unter 0 Grad liegt.
Da gehen wir davon aus, dass aufgrund der Temperaturanstiege, die was wir jetzt die letzten Jahrzehnte eigentlich schon erfahren haben, dass der Permafrost erheblich beeindruckt wird. Das heißt, das wirkt sich auf unterschiedliche Weise auf die Hangstabilität aus.
Wenn die Böden permanent gefroren sind, dann hält das Eis den Hang sozusagen zusammen. Wenn das Eis dagegen immer wieder schmilzt und dann wieder gefriert, dann wird der Hang dadurch instabiler. Entscheidend ist aber nicht nur, was im Hang passiert, sondern auch, was darauf liegt. Und da ist zum Beispiel sogenannter Firn ein wichtiger Faktor.
Firn ist ein Schnee, der ein Jahr überdeckt. Das heißt, es hat nicht geschmolzen. Das ist zu wenig Einstrahlung gewesen, das war immer weiß. Das heißt, hier würde die Strahlung reflektiert und die Wärme konnte nicht eindringen. Das ist wie eine Isolierschicht. Jetzt ist es die Felswand. Felswand ist dunkler, erhitzt sich mehr und die Wärme kann hineintransportiert werden.
Mit anderen Worten, wenn auf einem Hang das ganze Jahr über Schnee liegt, dann reflektiert dieser das Sonnenlicht. Wir kennen das, eine weiße Oberfläche wird weniger heiß als zum Beispiel eine schwarze. Wenn der Schnee aber schmilzt und die dunkle Felswand direkt der Sonne ausgesetzt ist, dann erhitzt die sich natürlich stärker. Und das kann wieder dazu führen, dass der Berg instabiler wird. Und der Rückgang der Gletscher hat noch einen Einfluss auf die Berge, die unter ihnen liegen. Ein Gletscher verschwindet nämlich nicht einfach nur.
Sondern er sinkt auch ein. Und das bewirkt wieder, dass die Spannungsverhältnisse sich verändern. Und das ist auch mit häufiger Ursache, dass dann sich bessere Klüfte, Spalten ausbessern und Felsabbrüche entstehen.
All diese Prozesse haben beim Bergsturz von Blatten eine Rolle gespielt, sagt Margret Keiler. Und auch die Weltorganisation für Meteorologie sieht einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und dem Gletscherabbruch in dem Schweizer Dorf. In einer Pressemeldung ist die Rede von einer eindringlichen Warnung vor der Erderwärmung der Welt. Eine Erderwärmung, die Ereignisse wie dieses wahrscheinlicher macht. Auch in Österreich?
2008 ist eine Studie rausgekommen, da hat es geheißen, 2% der Landesfläche von Österreich kann vom Permafrost betroffen sein. Wenn man die Temperaturanstieg von dieser Zeit sieht, ist das ein geringes Maße. Das heißt, wenn wir wirklich Klimawandel und Sturzprozess sind, sind wir in einem kleineren Bereich, wo das überhaupt vorhanden ist.
Hier sind wir wieder beim Punkt Höhenlage. Österreichs Berge reichen nicht ganz so hoch hinauf wie die in der Schweiz. Dadurch sind weniger Böden das ganze Jahr über komplett gefroren und es gibt wiederum weniger Gebiete, in denen es dann also gefährlich wird, wenn diese Böden auftauen. Die Gebiete, die davon betroffen wären, die sind noch dazu kaum besiedelt. Wenn Schäden entstehen, dann vielleicht in Gletscherskigebieten, an Schutzhütten oder Wanderwegen. Es ist eine andere Komponente des Klimawandels, die der Expertin Margret Keiler da eher Sorgen bereitet.
Das Material, was durch den Gletscherrückgang und Permafrost in Hochtälern aufbereitet wird, das kann dann zum Beispiel mit Hochwasser oder Murgängen weiter transportiert werden.
Wenn so ein Gletscher schmilzt, dann bleibt loses Material und Gestein zurück. Starker Regen kann daraus eine Mure machen und Ortschaften im Tal verschütten. Insgesamt kann man die Einschätzung von Margret Keiler und anderen ExpertInnen so zusammenfassen. Der Klimawandel löst Prozesse aus, die unsere Berge immens verändern. Dadurch kann es häufiger zu Ereignissen wie eben Bergrutschen kommen. Katastrophen wie die in Blatten, wo ein ganzes Dorf begraben wird, die bleiben aber wohl die absolute Ausnahme. Aber dieser Bergsturz war sozusagen die Spitze des Eisbergs. Kleinere Bergstürze und andere Folgen der Erwärmung im hochalpinen Raum sehen wir auch in Österreich. Umso drängender wird die Frage, wie bereitet man sich am besten auf eine Naturkatastrophe in den Alpen vor?
Auch in Österreich haben wir Erfahrungen mit den Gefahren, die von den Bergen ausgehen. Ein Ereignis hat sich da wie wohl kein anderes ins kollektive Gedächtnis eingebrannt.
Anhaltende heftige Schneefälle haben heute in den österreichischen Alpen eine Katastrophe ausgelöst. Mindestens 40 Menschen wurden am Nachmittag im Paznauntal von einer gewaltigen Lawine verschüttet.
Bilder aus dem Paznauntal, Tirol. Wie der ganze Westen Österreichs und der angrenzenden Länder liegen die Wintersportorte unter der dicken Schneedecke und unter Lawinen.
Im Winter des Jahres 1999 wird das Dorf Galtür im hinteren Paznauntal von einer Lawine verschüttet. Anders als in Blatten sterben 38 Menschen in den Schneemassen. Diese Katastrophe hat dazu geführt, dass Lawinenwarnsysteme heute noch einmal viel ernster genommen werden. Aber wie gut wäre Österreich auf eine andere Naturkatastrophe im Gebirge vorbereitet? In der Schweiz ist es ja so, dass Veränderungen im Gebirge genauestens beobachtet werden.
Dieses Monitoring schaut jetzt so aus, dass satellitengestützt Veränderungen von der Oberfläche mit Radardaten, die zum Beispiel von einem europäischen Satelliten aus zur Verfügung gestellt wird und diese Veränderungen anschaut.
Wenn es in einem Gebiet wie oberhalb von Blatten besorgniserregende Bewegungen gibt, dann wird das Monitoring ausgebaut.
Dann kann von Gegenhang aus beobachtet werden. Das haben wir jetzt Laserdata-Informationen, die man mit Drohnen machen kann.
Ist das Gelände zugänglich, werden auch Sensoren an den Hängen angebracht. Die schlagen dann Alarm, wenn sich die Situation verändert.
Dann werden Expertinnen oder Experten dorthin gehen und sich das detailliert anschauen, um das einschätzen zu können.
Unser Kollege Reinhard Kleindl hat sich in Österreich umgehört, wie das bei uns mit dem Monitoring funktioniert.
Also von Tirol kommt da zum Beispiel die Info, dass es Satellitendaten gibt, die ständig ausgewertet werden und dass man das durchaus in einem Überwachungssystem erhebt.
Also eigentlich ähnlich wie in der Schweiz.
Was interessant ist, sind längerfristige Planungen, weil eben durch die weitere Erwärmung wird da einiges passieren, was man eben noch nicht kennt und noch nicht versteht und wo Anpassungen nötig sein werden. Und da wäre es eben wichtig, die Prozesse genauer zu verstehen. Und da dürfte die Schweiz einen Schritt weiter sein.
Besonders gut ist die Schweiz laut unserem Kollegen auch darin, unterschiedliche Institutionen übergreifend zu vernetzen.
Da gibt es eine vorbildhafte Zusammenarbeit zwischen den Universitäten und Forschungsinstituten und eben den Entscheidungsträgern auch. Also da könnte man durchaus noch Verbesserungen erzielen.
Wo Österreich laut unserem Kollegen jedenfalls vor immer größer werdenden Herausforderungen stehen wird, das ist der Katastrophenschutz insgesamt. Und da geht es nicht nur um Ereignisse in den Bergen.
Durch den Klimawandel nehmen ja auch Extremwetterereignisse zu. Stichwort Hochwasser und Überschwemmungen.
Guten Abend. Es ist ein Schrecken mit Ansage. Die Wetterdienste haben gewarnt und es kommt nun wie vorhergesagt. In Mittel- und Südosteuropa steigen die Pegelstände. Flüsse treten über die Ufer, Straßen überfluten, ganze Ortschaften müssen evakuiert werden.
Das Wasser steht dem Land bis zum Hals. In der Steiermark etwa oder in Wien, auch im Burgenland und natürlich in Niederösterreich, wo die Lage zweifellos am schlimmsten ist.
Über das Jahrhunderthochwasser in Niederösterreich und in anderen Regionen im vergangenen Spätsommer haben wir ja schon mal eine eigene Inside Austria-Folge gemacht. Verlinken wir in den Shownotes. Solche Extremwetterereignisse hängen laut der Forscherin Margret Keiler eindeutig mit der Erderwärmung zusammen.
Mit jedem Grad der Erwärmung werden sie dies auch verstärken, besonders auch die Hitzebände. Und aktuell neu, was wir auch teilweise in den letzten Jahren erfahren haben, sind Waldbrände.
Wenn extreme Unwetter, Hitzewellen oder Waldbrände in Österreich eintreten, dann funktionieren die Rettungsmechanismen schon ziemlich gut.
Da koordiniert das Innenministerium eigentlich die Hilfe und dann gibt es Rettungsorganisationen, Hilfsorganisationen, dann gibt es die Länder, die da auch aktiv werden. Also grundsätzlich gibt es da so Rettungsketten und das funktioniert alles.
Was laut unserem Kollegen Reinhard Kleindl allerdings fehlt, eine Strategie, wie man damit umgeht, wenn solche Katastrophen durch den Klimawandel immer häufiger und auch intensiver werden.
Was längerfristig man sich da überlegt, da ist jetzt akut zu dem jetzigen Katastrophenereignis nicht viel Neues gekommen. Also da gibt es Diskussionsbedarf, um herauszufinden, wie man sich eben auf das vorbereitet, dass eben die aktuellen Risikomanagementmechanismen da vielleicht zu wenig sein können.
Das Problem ist allerdings auch, wie genau sich der Klimawandel auswirken wird. Das lässt sich eben nicht exakt prognostizieren. Wir wissen, dass es wärmer wird. Wir wissen, dass das Extremwetterereignisse und Naturkatastrophen häufiger machen wird. Aber
man weiß nicht genau, wie warm es werden wird, nach wie vor nicht. Also hängt einerseits von unserem eigenen Verhalten als Menschheit ab und andererseits von vielen Faktoren, die man eben nicht so einfach einschätzen kann. Und davon wird ganz stark abhängen, was passieren wird, auf Skalen von Jahrzehnten oder Jahrhunderten.
Deshalb haben sich in Österreich WissenschaftlerInnen zusammengetan, um hier eine bessere Wissensgrundlage zu schaffen.
Mitte Juni wird unser zweiter österreichischer Sachstandsbericht zum Klimawandel publiziert. Das ist eine Zusammenschau von unterschiedlichen ExpertInnen aus vielen Disziplinen, die dann diese Frage viel detaillierter bewerten können.
Auch Margret Keiler hat an diesem Bericht mitgewirkt. Sie will dazu beitragen, dass sich Politiker und Behörden besser auf verschiedene Szenarien vorbereiten können.
Also wir müssen uns anpassen. Das heißt, wir müssen uns jetzt an den bereits beobachteten und stattfindenden Klimawandel anpassen und auf den zukünftigen auch.
Zum Beispiel im Bereich Raumplanung. Wo können wir noch Häuser bauen, wenn Flüsse immer öfter über die Ufer treten? Welche Hänge werden instabil werden? Und wo müssen vielleicht Bäume gepflanzt werden, um Hänge stabil zu halten?
Wir müssen aber auch schauen, wir haben ja sehr viele Schutzbauten schon für Wildbach, Lawinen, Hochwasser. Sind die noch klimafit? Sind die auf diese Veränderungen, dass Prozesse häufiger und intensiver auftreten, angepasst?
Auch Alarm- und Warnsysteme sind laut der Expertin entscheidend dafür, ob Naturereignisse glimpflich ausgehen oder womöglich Menschenleben fordern. Da sei es auch wichtig, dass die Systeme nicht nur funktionieren, sondern dass die Alarme und Warnungen dann auch ernst genommen werden.
In Österreich hat das Hochwasser vergangenes Jahr gezeigt, dass wir da noch Aufholbedarf haben.
In Niederösterreich habe ich mitbekommen, dass viele Leute die Warnung, verzichten sie auf Reisen, waren sie nicht, wurden von sehr vielen Leuten ignoriert, weil es war ja schönstes Wetter. Und keiner hat sich vorstellen können, dass es in 2 Tagen so intensiv regnet.
Das Problem an Extremwetterereignissen ist eben, sie verändern sich und sind für uns Laien oft schwer vorherzusehen. Der Fluss, der bisher noch nie über die Ufer getreten ist, tut es vielleicht plötzlich doch. Der Hang, der immer stabil war, ist es auf einmal womöglich nicht mehr. Das Schild, das vor Steinschlag warnt, das ist eben keine bloße Vorsichtsmaßnahme. Daher ist es auch umso wichtiger, dass wir diese Warnungen von Behörden ernst nehmen. Wobei Margret Keiler auch sagt, Katastrophenschutz ist natürlich keine individuelle Sache.
Ja, wir können viel tun, aber es ist eine politische Entscheidung, was wir tun.
In Österreich waren es in den vergangenen Jahren hauptsächlich die Grünen, die den Klimaschutz politisch vorangetrieben haben. Seit März sitzen die allerdings nicht mehr in der Regierung. Das Umweltministerium wurde mit dem Landwirtschaftsministerium zusammengelegt und wird jetzt von der konservativen Volkspartei geführt. Unser Kollege Reinhard Kleindl fürchtet, dass es mit der neuen Regierung kaum gelingen wird, die Pariser Klimaziele zu erreichen.
Die letzte Regierung war da deutlich aktiver und selbst mit deren Aktivitäten war es schwierig, dorthin zu kommen. Jetzt ist einiges zurückgenommen worden von der Klimapolitik und da wird es natürlich noch schwieriger.
Gleichzeitig ist Österreich natürlich bei weitem nicht das einzige Land, in dem zu wenig in Sachen Klimaschutz passiert.
Es ist global auch nicht genug. Also Änderung in Österreich wird auch für die österreichischen Berge jetzt keine akute Entlastung bringen. Das muss in Österreich, aber auch auf einer globalen Ebene irgendwie funktionieren, wo aktuell die Aussichten nicht besonders rosig sind. Ja.
Wie stark der Einfluss des Klimawandels darauf war, dass in der Schweiz ein ganzes Dorf von einem Berg überrollt wurde, das lässt sich derzeit nicht seriös beantworten. Was Expertinnen und Experten aber sagen, bestimmte Faktoren im Zusammenhang mit der Erderwärmung machen Bergstürze wahrscheinlicher. Trotzdem bleibt die Katastrophe von Blatten ein Jahrhundertereignis. Dass so etwas demnächst auch in Österreich passiert, halten die meisten WissenschaftlerInnen für unwahrscheinlich.
Allerdings könnten in Zukunft häufiger kleine Bergrutschungen auftreten. Die sind vielleicht weniger katastrophal als in Blatten, können aber trotzdem großen Schaden anrichten. Sie werden auch mit Extremwetterereignissen einhergehen, die durch den Klimawandel immer häufiger und intensiver werden. Wie schlimm die Auswirkungen solcher Umweltkatastrophen werden, das hängt einerseits damit zusammen, wie ernst die betroffenen Menschen die Warnungen von Behörden nehmen. Vor allem aber ist es Sache der Politik, Österreich gut für Hochwasser, Murenabgänge oder Bergstürze zu wappnen. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt und Sie uns noch nicht folgen, dann machen Sie das doch gerne und lassen Sie uns auch gerne eine gute Bewertung da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 1 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.
Mein Name ist Christo Grosow. Seit ich den Oscar für meine Doku Navalny bekommen habe, bin ich Putins Staatsfeind Nummer 1. Ab sofort arbeite ich für jetzt. Unsere Mission, gemeinsam beweisen wir, wie gefährdet Österreich durch russische Angriffe ist.
Was noch fehlt?
Deine Unterstützung. Werde Gründungsmitglied auf jetzt.at.